Herzlich willkommen, liebe Effige Teilingen. Es ist eine Ehre, heute Morgen mit euch zusammen in die Bibel zu schauen, mit euch diese wichtige Thematik der Hoffnung anzuschauen. Mein Name ist Michael Dufner. Ich wohne im wunderschönen Rockwil im Kanton Thurgau am Bodensee und werde heute meine Predigt hier aus meinem Büro an euch richten. Es ist eine Ehre, bei euch im Wohnzimmer sein zu dürfen und ich bin gespannt, was Jesus tun möchte. Und weil er so gut ist, weil er uns begegnen möchte, auch gerade mit dieser Hoffnung, deshalb bete ich zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass du uns kennst, dass du weißt, wie es uns geht. Und ich danke, dass du so eine wichtige Botschaft von wie heute Morgen einfach jetzt auch an uns richten möchtest. Und dass kein Virus uns davon abhalten kann, unsere Herzen dir zu öffnen. Und wir laden dich ein, dass du redest, dass du herausforderst, dass wir spüren dürfen, wo dass wir unser Leben noch mehr nach deinem Willen ausrichten können, wo wir noch mehr so leben dürfen und sollen, wie es dich ehrt. Danke, Heiliger Geist, dass du führst, dass du leitest und dass du diese Zeit jetzt einfach auch brauchst und dass das ein richtiger Gottesdienst sein darf. Amen. Was kommt dir zum Thema Hoffnung in den Sinn, wenn du an Hoffnung denkst? Ist es die Hoffnung auf eine gute Zukunft, vielleicht auf Reichtum, das Hoffen, endlich mal ein Haus besitzen zu dürfen oder das Hoffen auf Gesundheit? Hoffnung ist eine Kraft, die uns etwas, was wir uns wünschen, herbeisehnen lässt. Wir hoffen darauf, dass es passiert. Hoffnung ist eine Kraft. Als ich so mit der Predigt begonnen habe, da kam mir eine Situation in Sinn aus meinem Studium. Ich war im Theologiestudium, ich wollte Pfarrer werden, predigen lernen und so habe ich so alle Theorie gehört, wie man eine Predigt vorbereitet und was man da alles beachten muss. Und so habe ich mich vorbereitet, habe mich reingekniet, wirklich Gas gegeben, weil ich wollte ja, und das war meine Hoffnung, dass Gott so höchstpersönlich fast vom Himmel herunterkommt, dass er sichtbar wird und dass wir erleben dürfen, wie er uns berührt. Nun, in der Vorbereitungszeit habe ich dann diese Hoffnung gespürt und ich ging auch hoffnungsvoll auf die Bühne, stellte mich vor die Gemeinde hin, habe meine Bibel geöffnet und dann habe ich begonnen mit meiner Predigt. Aber irgendwie konnte meine Begeisterung für dieses ganze Thema irgendwie die Gemeinde nicht abholen oder berühren. Der Funke ist nicht gesprungen, sagt man auf Mundart. Der Funken ist nicht gesprungen. Und als dann eine Person in der zweiten Reihe sogar noch irgendwie einzuschlafen drohte, bekam ich Selbstzweifel. Ich bin nicht gut. Boah, was habe ich mir dabei nur gedacht? Wie konnte ich das nur hoffen? Nein, das geht gar nicht. Wahrscheinlich bin ich gar nicht berufen als Prediger. Was soll ich denn hier? Jetzt mache ich mich zum Deppen vor allen. So ging es mir. Und als dann noch eine Weile später eine andere Person aufstand, hinausging, vermutlich musste sie ja nur aufs Klo. Aber mich hat das so verunsichert. Nach dieser Predigt bin ich nach Hause gegangen. Ich ging joggen, habe meine Seele herausgeschwitzt. Und als ich da auf diesem Joggerweg an einem Kreuz vorbeikam, habe ich mich hingekniet und habe Jesus gesagt, ich mag nicht mehr. Hoffnung. Hoffnung, etwas so Kraftvolles, aber auch so oft Enttäuschendes, wenn nicht in Erfüllung geht, was wir uns hoffen. Als ich dann am Dienstag wieder zur Arbeit ging, kam mein Chef auf mich zu. Seine Augen strahlten und er berichtete und sagte, Michi, du weißt gar nicht, was passiert ist am Sonntag nach deiner Predigt. Da sind zwei Menschen auf mich zugekommen. Wir haben zusammen gebetet. Sie haben sich entschieden, ihr Leben dieser Hoffnung hinzuwenden, diesem Jesus, der unsere Hoffnung ist. Und sie wollen ein Leben mit ihm führen. Man kann dem auch Bekehrung sagen. Sie haben ihr Leben Jesus hingewendet, weil sie berührt wurden in der Predigt von der Hoffnung, von der lebendigen Hoffnung. Und ist es passiert. Logisch. Ich war motiviert und ich wusste, yes. und ich gebe Gas. Und dann bin ich 4 Jahre studieren gegangen mit der großen Überzeugung, das ist das, was mich heute noch so feurig hält, mit der großen Überzeugung, es ist nicht meine Hoffnung, dass etwas passiert, sondern es ist Gottes Hoffnung, dass es passieren wird. Das hat er uns verheißen. Seine Hoffnung dürfen wir in Anspruch nehmen. Ich kann schon ein bisschen hoffen. Und vielleicht geht es ja gut, vielleicht kommt es ja gut. Aber wenn wir lernen, aus der Hoffnung, die Gott uns gibt, herauszuschöpfen, das ist ganz eine andere Dimension. Aber komm, lasst uns mal in die Bibel schauen, in diesen Predigttext von heute Morgen. Er steht in Römer 15, Vers 13. Möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Gewaltig! Gott ist die Quelle der Hoffnung. Ich stelle mir das so vor. Ich gehe an einer Bäckerei vorbei und rieche plötzlich dieses frische Gipfelgeschmack. Boah, da musst du gar keinen Hunger gehabt haben. Plötzlich hast du Hunger. Da musst du gar nicht an Gipfel gedacht haben. Da willst du plötzlich Gipfel essen. So kann es gehen, wenn du an der Quelle vorbeigehst. Ich behaupte sogar, ich kann die Gipfel, die es im Laden gibt, die auch schön aussehen, problemlos ignorieren. Die machen bei mir nicht dasselbe. Vielleicht sehen sie lecker aus, aber wenn ich dann schon satt bin, dann ist das ein Unterschied, ob es so richtig wohlriechend, wohltuend schmeckt. Und die Institution als Bäckerei spielt natürlich auch eine Rolle. Und dann, oh, und genauso stelle ich es mir mit Hoffnung vor. Jeder Mensch von uns, jeder Mensch, ich, du, wir alle, wir haben Hoffnung. Weniger, ein bisschen mehr, aber es ist nicht die Quelle der Hoffnung. Die Quelle der Hoffnung, das ist eine ganz andere Dimension. Die Quelle der Hoffnung, sie hilft uns, in sogar Hoffnungslosigkeit wieder neue Hoffnung zu bekommen. Oder wie es im griechischen Text heißt, dass die Quelle der Hoffnung uns so füllen kann, dass es in uns übersprudelt und sogar andere anstecken kann. Also dass deine Hoffnung plötzlich die Hoffnung von anderen wird und dass deine Hoffnung plötzlich auf andere überschwappt. Wie cool ist das? Nicht, weil wir Hoffnung produzieren oder weil wir große Hoffnungsträger sind. Nein, weil Gott die Quelle der Hoffnung mit dir Beziehung haben möchte. Er lädt dich ein in diese Gemeinschaft, an diese Quelle der Hoffnung. Schau, wir sind von Gott eigentlich in einen paradiesischen Zustand erschaffen worden. Die ersten Menschen, Adam und Eva, die hatten ein Paradies. Und ähnlich wie wir heute, haben auch sie, Adam und Eva, das gemacht, was Gott nicht wollte. Sie haben nicht nach ihm gefragt. Sie haben Autonomität angestrebt. Sie wollten, dass niemand ihnen reinredet. Sie wollten selber groß sein. Sie wollten selbstbestimmt sein. Und so haben sie den Willen von Gott nicht erfüllt. Und deshalb hat Gott Adam und Eva aus dem paradiesischen Zustand herausgenommen. Herausgenommen von etwas, wo wir bestimmt waren. Das gibt dieses Vakuum. Das gibt dieses Sehnsüchtige, diese Hoffnung, die jeder Mensch in sich trägt. Eigentlich die Hoffnung, dass es besser wird. Die Hoffnung, dass es gut ist. Die Hoffnung nach Vollkommenheit, nach Paradies. Die Hoffnung nach Glück, nach Freude, nach Frieden. Das ist es, was wir Menschen eigentlich, dazu wären wir geschaffen. Aber weil wir uns von Gott abgewendet haben, deshalb haben wir diese Kraft, diese Sehnsucht der Hoffnung in uns. Und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um wieder diese Brücke zu schaffen, diese Kluft zu überwinden, hat Gott Jesus auf die Welt gesandt, damit wir hier auf dieser Welt mit Jesus Gemeinschaft haben können. Dazu braucht es dieses Bereitwillige, ich möchte mich wieder umdrehen zu dir, Jesus. Ich möchte ein Leben mit dir führen. Und das kannst du machen, indem dass du ihn einlädst, betest, indem dass du erkennst und bekennst, was du falsch gemacht hast. Und indem dass du anschließend diese Verheißung, die uns Gottes Wort gibt, lebst und in Anspruch nimmst. Es geht darum, dass wir uns wirklich auf Gott verlassen können, weil er die Quelle der Hoffnung ist. Die Quelle der Hoffnung, die dir hilft in deiner Ehe. Die Quelle der Hoffnung, die dir hilft in der Erziehung der Kinder. In der Situation, wo wir uns jetzt alle drin befinden, in dieser Corona-Zeit, wo wir eng aufeinander sitzen, wo es vielleicht manchmal nicht so einfach ist, da dürfen wir uns hinwenden zu dieser Quelle, die Jesus ist. Ich bin froh, dass ich an dieser Quelle sein darf und ich erlebe das immer wieder so erfüllend. Nicht unbedingt problemlos, aber erfüllend. Zum Beispiel, als ich rauskam, habe ich gemerkt, bei mir in der Familie, da hat es ein bisschen Spannung in der Luft. Und um diese Spannung ein bisschen aufzuheben, habe ich dann die Kinder in ihre Zimmer geschickt. Jeder soll für sich alleine mal ein bisschen Zeit verbringen. Doch anscheinend hat es einer der Kinder nicht so ernst genommen und nicht so sich daran gehalten. So kam meine Frau zu mir und sagte, Michi, du musst jetzt unbedingt schauen, irgendetwas da musst du jetzt einfach durchgreifen, ich kann nicht mehr. Also bin ich innerlich auf 180 diese Treppen hoch zu diesem Kinderzimmer hin und habe mir innerlich überlegt, 1000 verschiedene Sanktionen, was es jetzt alles gibt, Handyverbot, Gameverbot, Wochenende nicht raus, keine Ahnung, einfach völlig durchgedreht, übertrieben. Und dann kam mir den Sinn, nein, ich will nicht so. Ich will an dieser Quelle sein. Und habe mich innerlich ausgestreckt, sagte, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und spüre, wie er mir dann sagt, Michi, nimm dir Zeit für das Kind. Geh mit ihm alleine raus. Geh joggen, geh spazieren, mach irgendetwas. Und als ich das gemacht habe, hat sich alles beruhigt. Weil diese Quelle gewirkt hat. Ich bin ruhig geblieben. Ich bin froh, hat er hineingesprochen. Es ist die Quelle der Hoffnung. Mit dieser Predigt, als ich mit dieser Predigt nicht so beim Publikum ankam, wie ich das gerne wollte, ist noch etwas anderes passiert. Und das passiert leider auch oft, auch gerade in dieser Thematik von der Hoffnung. Und auch wenn wir uns an diese Quelle annähern wollen. Da kamen nämlich Menschen auf mich zu und haben gesagt, Michi, das war jetzt aber wirklich schlecht. Das war die schlechteste Predigt, die du je gehalten hast, sagte mir sogar eine Person. Wenn du predigst, werde ich nie mehr in die Kirche kommen. Ja, das zieht einen runter. Das lässt die eigene Hoffnung versiegen. Und plötzlich stehst du da und hast keine Hoffnung mehr. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn wir keine Hoffnung mehr haben, wir dürfen zu dem kommen, der uns Hoffnung schenkt, der uns neue Perspektiven schenkt. Wie macht er das? Er zeigt es uns, indem er euren Glauben, unseren Glauben mit Freude und Frieden erfüllt. Unseren Glauben mit Freude und Frieden erfüllt. Das möchte er tun. Er möchte deinen und meinen Glauben mit Freude und Frieden erfüllen. Das tönt wunderbar. Freude. Oh, wenn ich mir das vorstelle, Freude, ich erfreue mich, wenn meine Frau alle Wünsche von meinen Lippen abliest. Oder ich freue mich, wenn meine Kinder so richtig Vorzeigekinder sind und wenn alles wunderbar funktioniert. Oder ich freue mich an einem guten Stück Fleisch, einem feinen Essen, an schönem Wetter, was wir momentan wirklich uns nicht beklagen können. Ich freue mich, wenn das Leben so richtig auf meiner Seite ist und wenn ich spüre, ich bin fit und ich mag und ich kann, boah, dann ist die Freude groß. Aber ich weiß nicht, wie du das hast. Oft ist ja genau in so einer Krisenzeit, wie jetzt in dieser Corona-Zeit, oder vielleicht auch sind andere Krisen bei dir dran, Zukunftsfragen, Zukunftsängste, Arbeitsplatz, vielleicht wirklich familiär, Krankheit. Zeiten, wo es eben nicht so einfach ist, Frieden zu haben. Und Glaube, oder dass Gott unseren Glauben mit Frieden erfüllen möchte, das bedeutet, eigentlich ähnlich wie bei der Hoffnung, Glauben, das tun wir aufgrund von unserem Vertrauen, aufgrund von unserer Beziehung zu dieser Quelle. Das heißt, ich mache etwas anderes, als ich eigentlich machen würde, weil ich vertraue, weil ich glaube. Das heißt, ich hätte ja auch mein Ding durchziehen können mit meinem Kind und sagen können, nein, jetzt gibt es Sanktionen. Pam. Im Glauben heißt, oder im Glauben Freude empfangen heißt, dass ich dann das tue, was Jesus mir sagt. Dass ich ihm mehr vertraue, seiner Wahrheit mehr vertraue als meiner Wahrheit. Dass ich mich mehr auf das einlasse. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ganz konkret, wie kannst du Freude üben? Wie kannst du Freude hineinbringen in deine Familie? Weil es ist nicht einfach so, dass du beten kannst, also ich erlebe es zumindest nicht immer so, dass du beten kannst und dann hast du einen freudigen Tag. Sondern wenn wir aufstehen, dann sind wir gefordert, Freude hineinzutragen, im Glauben, in unsere Familie, an unserem Arbeitsplatz, diese Freudenbotschafter zu sein. Und wie kannst du das machen? Wie kann dir das gelingen? Ich habe drei verschiedene Dinge, die mir immer wieder helfen, mich daran zu erinnern, aber auch ganz konkret herausfordern. Das erste F, frech sein. Frech sein, nicht im Sinn von nur mutig sein. Mut hat bei mir immer so etwas mit Kalkulation zu tun. Ich kalkuliere, analysiere und dann entschließe ich mich mutig, einen Schritt zu tun. Nein, frech meine ich so ein bisschen kindlicher, so ein bisschen unüberlegter. Einfach mal so drauf los und mal schauen, was passiert. Das löst Freude aus. Ich mag mich noch gut erinnern, wir waren in einem Camp, da kam ein Sohn zum Plenarsaal rein und da stellte sich so ein Jugendpastor vor ihm auf und sagte so, hier kommen nur Erwachsene rein. Und dann mein Sohn so, schaut ihn zu ihm hoch und sagt so, mein Papi, ich im Fall der Michi und ich darf da ihnen alles. Das meine ich mit frech. Dass wir wissen, Gott, er ist unsere Quelle der Hoffnung. Ich darf, weil ich glaube, dass er die Wahrheit ist, auch mal mutig einfach einen Schritt machen, ohne immer alles zu überlegen. Und das löst Freude aus. Das löst Freude aus. Selbst wenn wir mutig Dinge machen, die vielleicht out of the box, außerhalb von unserem Denken oder von unserer Komfortzone sind. Ich erinnere uns an Petrus, der aus dem Boot ausstieg. Auch ein bisschen frech. Nicht nur mutig, auch ein bisschen frech. Das zweite, was Freude auslösen kann, ist, wenn wir unvernünftig sind. Unvernünftig, ja, zu viel Vernunft ist eben auch Unvernunft. Und da möchte ich uns wirklich herausfordern. Meiner Ehe, mir und meiner Frau tut es immer wieder gut, wenn unsere Liebe, wenn unsere Freude mit ein bisschen Unvernunft gesalzen ist. Was meine ich damit? Es gibt so Abende, da gehen wir fast nicht ins Bett. Also zeitlich nicht ins Bett. Wir bleiben auf bis morgens um 2, halb 3. Wir reden, wir trinken ein Glas Wein. Wir schauen vielleicht sogar noch einen Film. Und wir genießen das. Wir gehen nicht um 10 ins Bett, wie wir eigentlich vielleicht sollten, sondern wir sind ein bisschen unvernünftig. Und auch wenn wir am nächsten Tag wirklich müde sind und oftmals das sogar bereuen, es macht mit unserer Freude und mit unserer Liebe füreinander extrem viel. Und ich mache dir Mut, auch die Zeit mit Jesus, diese Zeit mit dieser Quelle, dass du die mal so ganz frisch, ganz frech, aber auch ein bisschen unvernünftig planst. Vielleicht ein bisschen länger als normal, du eigentlich Zeit hättest. Vielleicht ein bisschen exklusiver, etwas spannender, etwas verrückter, unvernünftiger. Und du wirst merken, wie dich das anzündet, wie das ein neues Feuer gibt, ein Feuer der Freude. Und das dritte, neugierig. Mach nicht immer alles so, wie du es schon immer gemacht hast. Entdecke Neues. Schau, wie es andere machen. Schau bei anderen ab, kopiere. Und du wirst merken, wie das auch deine Freude anzündet. Und wenn du diese drei Buchstaben, diese drei Wörter jetzt nimmst, frech, unvernünftig und neugierig, dann gibt es Fun. Fun. Das Wort für Freude. Mir hilft das als Eselsbrücke und ich möchte dir das einfach weitergeben. Vielleicht hilft es auch dir. Es heißt weiter im Vers, dass er uns aber auch mit Frieden, also den Glauben mit Frieden erfüllen möchte. Friede. Das ist wieder genau dasselbe wie bei der Freude. Das Gegenteil von Friede ist einfach der Krieg. Der Hass, der Zorn, vielleicht sogar der Jähzorn. Und gell, da können wir jetzt auch ganz persönlich hinschauen. Wo habe ich Unfriede in mir? Wo lebe ich in Unfrieden mit anderen, mit mir selbst? Und da meint vor allem der Friede, den ich haben kann mit Gott. Das ist dieser Friede, dieses wieder Vereintsein, das Zusammensein mit Gott, mit dieser Quelle. Und wenn wir an dieser Quelle dran sind, dann möchte er unseren Frieden herstellen. Er möchte uns Frieden schenken. Einen Frieden, der so wunderbar ist. Wo du einfach sein kannst. Wo du wissen darfst, du bist geliebt. Es ist nicht die Hoffnung, dass du geliebt bist, sondern es ist das Wissen, du bist geliebt. Es ist das Wissen, Gott hat einen Plan mit mir. Alles, was geschieht, ist in seiner Macht und er hat einen Plan darüber. Es ist das Wissen, dass mein Leben ihm gehört. Und das lässt mich Frieden verspüren. Der Friede, der größer ist als unsere Vernunft. Frieden. Frieden, der Gott uns schenkt, damit wir aber auch wieder, wie mit dieser Quelle, damit unser Friede sogar übersprudelt und für andere auch noch reicht. Wir können auch wieder Friedensstifter sein. Auch wieder unsere Familie, wenn wir so eng aufeinander sind, da rebelt und da bengelt und da gibt es immer wieder mal Zank. Und so war es auch damals, oder auch dieses Mal wieder. Ich habe gehört, wie sie gestritten haben und ich bin auch wieder raus und so in meinem, ich sollte eigentlich auch vorwärts kommen, denken, gehe ich raus und ich wollte schon wieder Sanktionen aussprechen. Da spricht wieder dieser Heilige Geist zu mir. Und er spricht oft in dieser Thematik von der Freude, von der Freude und vom Frieden. Und sagt mir, Michi, keine Sanktionen, Frieden. Ja, wie soll ich denn jetzt Frieden hineinbringen, habe ich für mich gedacht. Und da kam der Gedanke, ja, lass einen Kaffee raus, trink einen Kaffee, setz dich an den Tisch, genieß die Gemeinschaft mit deinen Kindern. Das habe ich gemacht, habe mir einen Kaffee rausgelassen, habe mich hingesetzt, habe einen Kaffee getrunken. Und plötzlich beginnen die Kinder zu erzählen. Von ihren Frusten, von ihren Nöten, von ihrem nicht vorwärtskommen im Lernen. Ich konnte sie verstehen und ich habe mit ihnen meine Emotionen von der Arbeit geteilt und plötzlich kam dieser Friede Gottes hinein. Und das ist viel, viel besser als alle Sanktionen. Und ich mache dir Mut. Bete darum, dass Gott dir Frieden gibt. Wieso? Weil das Dritte, was wir hier lesen, ist, dass er uns diese zwei Dinge, Freude und Friede, gibt im Glauben, damit unser Glaube erfüllt ist, damit dadurch unsere Hoffnung größer und stärker wird. Aber nicht indem, dass wir das selbst einfach machen, indem wir uns selber anstrengen und noch einen größeren Rucksack herumtragen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind bestimmt dafür, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Es geht darum, dass wir auf ihn hören, unsere Herzen für ihn öffnen, bereit sind, wenn er hineinkommt, mit Gehorsam zu reagieren und zu sagen, okay, das mache ich jetzt, come on. Ich habe euch doch von diesem Typen erzählt, der auf mich zukam, face to face, und mir sagte, du bist, glaube ich, kein Prediger. Er kam an einem Sonntag, das war nach dieser Hoffnungspredigt, oder nach dieser Predigt, wo ich diese Hoffnung hatte, so muss ich es formulieren, kam er in den Gottesdienst. Und ich habe es in seinem Blick gesehen, dass er eigentlich damit rechnete, dass jemand anders die Predigt hat. Und als er merkte, dass ich die Predigt habe, wollte er schon auf dem Fersen sich umdrehen und davonlaufen, weil er nicht meine Predigt zuhören wollte. Und in dem Moment habe ich mich innerlich nach Jesus ausgerichtet und darum gerungen und gesagt, Heiliger Geist, hilf mir, was kann ich jetzt tun? Und mir kam in dem Moment nichts anderes in den Sinn, als dass ich ihm nachgerufen habe und gesagt, hey, komm zurück, du könntest mir einen Gefallen tun. Du könntest doch mein Lieblingskritiker werden. Ich stelle mir das so vor, du nimmst ein Blatt Papier, setzt dich hin, hörst mir zu, schreibst alles auf, was dir nicht passt bei meiner Predigt und ich versuche mich danach zu verändern. Das hat er gemacht. Und heute ist er ein sehr guter Freund von mir, heute ist er der Götti von meinem Ältesten. Und mich hat es sehr, sehr berührt. Letzten Sommer hat er sich bei uns im Garten taufen lassen. Weil er plötzlich auch gemerkt hat, wenn ich mich verändere in meinem Predigen, und heute hört er mir sehr gerne beim Predigen zu und hat auch kein Blatt Papier mehr vor sich, aber es hat etwas bewirkt. Die Hoffnung ist größer geworden. Der Glaube ist größer geworden. Die Beziehung ist gewachsen. Und das möchte Jesus auch mit deinem Leben, mit deiner Situation machen. Er möchte dir helfen, dass du dich entwickeln kannst, dass du ihn näher kennenlernen kannst, dass du ihn immer tiefer erleben darfst. Dass Freude und Friede etwas ist, was dich richtig erfüllt und dich begeistert. Das ist es, was er möchte. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt für dich beten, dass das wirklich auch in der kommenden Woche einfach dich begleiten darf. Dieses Fun, wie wir Freude hineinbringen können. Diesen Friedensstifter, den wir sein dürfen. Und dass die Quelle der Hoffnung so wohlriechend für andere ist wie eine Bäckerei in deinem Leben. Jesus, und das beten wir. Wir beten darum, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass wir immer wieder umkehren können zu dieser Quelle. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit diesen Gipfeli im Regal, sondern dass wir wirklich die Hoffnung bei dir selbst abholen. Danke, dass du uns dabei hilfst, helfen willst und wir laden dich ein. Wir möchten wirklich bewusst auch zu dir umkehren, dort wo wir von dir davon gerannt sind. Und dich bitten, dass du unseren Glauben mit Freude und Frieden erfüllst. Und hilf uns zu lernen, einfach auf den Heiligen Geist zu hören. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen führst in den nächsten Tagen und dass wir gewaltige, coole Erlebnisse machen dürfen. Amen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag, eine ganz, ganz gesegnete Woche, gute Zeit und bis bald. Ich freue mich. Macht's gut. Tschüss.